Was ist im letzten Monat Spannendes passiert in der Welt von Marketing und KI und was hat mich besonders interessiert? Was haben wir Erfahrungen gemacht? Was haben wir erlebt? Welche Studien haben wir uns angeschaut? All das erfährst du jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und das ist mein monatlicher Recap. Und wir starten direkt rein mit dem OMR-Recap. Und wenn du meine Stimme jetzt hörst und dir denkst, irgendwie klingt der anders als sonst, dann könnte das genau damit zusammenhängen. Oder es hängt definitiv damit zusammen. Ich nehme jetzt am Donnerstag nach der OMR auf. Und meine Stimme ist ziemlich lädiert, weil ich seit Montagnachmittag eigentlich permanent mit kurzen Schlafpausen durchgequatscht habe bei einem sehr, sehr hohen Lärmpegel. Und dann klingt meine Stimme so, das habe ich sonst, habe ich ungefähr dreimal im Jahr. Also die Mexco, OMR und Karneval in Köln. So. In diesem Sinne starten wir jetzt in den Frohsinn des OMR. Könnten wir das als Business-Karneval bezeichnen, überlege ich jetzt gerade. Naja, so, ich sollte zurück zu meinen Notizen springen. Also, wir waren dieses Jahr als Aussteller nach 3 Jahren mal wieder bei der OMR zu Besuch, haben eine Masterclass gehalten und hatten einen kleinen Stand, so einen schönen 3x3 Stand, ich nenne sie mal liebevoll Legebatterien Haltung Stufe 1. Wir hatten 3 Jahre jetzt nicht OMR ausgestellt, weil die Zahlen ursprünglich mal nach dem ersten Jahr nicht so direkt richtig bombastisch aussahen, nicht so total gut waren. Aber wir haben uns das jetzt mal im längeren Verlauf dann angeschaut, also was irgendwie Neukundenumsätze, die durch die OMR gewonnen wurden, angeschaut. Und der Sales Cycle war halt dann in der Periode sehr, sehr lang. Und das heißt, mit einer Rückwärtsbetrachtung jetzt auf die gesamte Zeit war es dann doch sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es auf jeden Fall nochmal. Und das bereue ich auch nicht. So, das heißt, meine Perspektive auf die OMR jetzt, was habe ich mitgenommen? Keine Vorträge. Also ich habe eine Masterclass gehalten und ansonsten war ich eigentlich nur da, um mit Leuten zu quatschen, hauptsächlich bei uns am Stand. Ich habe ein bisschen was von der Messe gesehen, aber ich will jetzt auch nicht hier so einen Prosa-Rückblick machen, sondern eher wirklich die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenig überraschend gingen die meisten Gespräche und auch meine Masterclass um das Thema KI im Marketing. Und so meine Haupterkenntnis da ist, wir reden nach wie vor über die Basics. So, wenn du denn in dein LinkedIn-Feed schaust, da hast du natürlich immer das Gefühl, da machen alle Raketenwissenschaft und sitzen da wirklich in einem Cockpit von so einem Space Shuttle und machen total abgefahrene Sachen mit Workflows, mit Agentic AI. Und wenn ich dann aber mit Unternehmen spreche, beziehungsweise Marketingentscheidern in den Unternehmen, dann reden wir über die Basics. Alle wissen, dass sie mehr machen könnten, aber die meisten kommen so über das Stadium, wir machen mit ChatGPT oder einem anderen LLM, erstellen wir Content, Creatives, bauen Custom-GPTs, aber so auf das nächste Level, wo wirklich dann noch mit Daten gearbeitet wird, Datenanreicherungen, automatisierte Reportings, Daten zusammenführen aus verschiedenen Tools etc. Also da, wo es dann eigentlich richtig Spaß macht, wo Effizienz und Effektivitätshebel sind, da kommen die meisten im Moment noch nicht hin. Aus verschiedensten Gründen. Das sind rechtliche oder unternehmensinterne rechtliche Dinge, dass sie es einfach nicht dürfen. Das sind zum Teil Ressourcenprobleme, dass einfach auch Budgets für manche Tools nicht da sind etc. Und das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, wir sind irgendwie gefühlt bei KI-Themen total abgehangen und alle sind viel weiter, kann ich dich beruhigen? Nein, das ist nicht der Fall, kann ich aber gleichzeitig beunruhigen. Du solltest da halt eben gucken, dass ihr da einfach weiterkommt. Aber na, der Zug ist nicht abgefahren. Und dementsprechend, das war so das große Fazit und ansonsten auch, dass viele Unternehmen nach wie vor auf der Bremse stehen, was Investitionen angeht, aber viele eigentlich auch Bock haben, deutlich mehr Marketing zu machen. Das ist so ein bisschen mein Gesamtfazit, weil wir hatten wirklich viele gute Gespräche mit Unternehmen, die sehr gerne mehr mit uns machen wollen, die neue Felder angehen wollen, sehr viel auch in dem ganzen Bereich CRM, Content, Automation, Prozesse, in diesem ganzen Themengebiet und natürlich Geo. Aber da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Also ich habe keine Vorträge gesehen, werde aber in den nächsten Wochen mir eine ganze Reihe an Vorträgen anschauen. Das mache ich in guter Tradition dann immer bei YouTube, weil ich nutze solche Veranstaltungen halt in erster Linie wirklich, um mit Leuten in den direkten Austausch zu gehen. Da ziehe ich immer deutlich mehr raus. Ich wurde dann auch auf LinkedIn heute schon gefragt, was ich mir denn noch alles anschauen werde im Nachgang auf YouTube. Und das ist jetzt eine sehr männerdominierte Liste, was ein bisschen schade ist. Deswegen gerne mir auch sagen, welche Vorträge von Frauen ihr gesehen habt auf der OMR, die unbedingt sehenswert sind. Ich hoffe, es kommen auch alle auf, bei YouTube. Ich habe jetzt schon gesehen, die ersten sind schon da. Denn was für mich immer so Pflichtprogramm ist, ist so State of the Internet von Philipp Westermeier mit Roland Eisenbrand zusammen. Das ist für mich immer eine sehr schöne, nicht mega tiefgehende Präsentation. Optisch immer wahnsinnig toll gemacht, aber halt eben auch ein sehr, sehr spannender Überblick. Also absolute Empfehlung, ist auch schon online, habe ich heute gesehen. Was ich mir auch immer anschaue, das ist dann Beyond the AI Hype, die heißt es jetzt dieses Jahr vom Pip Klöckner, kennt ihr ja sicherlich aus dem Doppelgänger-Podcast, falls nicht, und ihr euch für so Tech und Finance interessiert, super, super Empfehlung. Ist auch schon, glaube ich, online, wenn ich es richtig gesehen habe, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen und die Predictions von Scott Galloway sind bei mir auch immer so Pflichtprogramm, die schaue ich mir auch immer an. Und wo ich viel Gutes drüber gehört habe, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das war von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Anish Raman von LinkedIn. Und der hat über Arbeit und künstliche Intelligenz gesprochen, so mit dem Thema, was jetzt wirklich zählt, hat auch ein Buch dazu veröffentlicht, was ich dankenswerterweise am LinkedIn-Stand geschenkt bekommen habe, als ich beim Termin da war. Und da habe ich sehr viel Gutes über den Vortrag gehört, also sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise der Präsentation. Dementsprechend, das sind so die Empfehlungen, die ich jetzt hier bekommen habe. Wenn du weitere hast, her damit, weil ich werde nicht alles schaffen. Aber tatsächlich geht es mir auf vielen Konferenzen so, dass ich eigentlich mal denke, ja, würde ich mir gerne Nachgang noch anschauen und die Slides noch anschauen und so weiter. Schaffe ich ganz oft nicht, aber für diese Vorträge, die ich jetzt gerade genannt habe, habe ich mir auch schon Zeitblocker im Kalender gemacht, wo ich mir die dann einfach mal anschauen kann. Teilweise, also die Deutschen, höre ich mir auch dann ein bisschen höherer Geschwindigkeit an, muss ich gestehen. Aber das reicht meistens dann trotzdem, um auch die Kernaussagen dann sich rauszuziehen. Wir bleiben bei OMR, wir bleiben beim Thema KI und wir bleiben beim Thema Marketing. Denn ich habe eine Masterclass dazu gehalten zu KI im B2B-Marketing. Und was so die Erkenntnis auch war, auf Basis des Verhaltens von den Leuten, dass das Thema B2B offensichtlich etwas unterrepräsentiert ist, weil sie haben mir die Hütte quasi eingerannt. Das vermutlich, weil halt B2B-Content ansonsten schwerer zu kriegen war, was aber jetzt auch bei der Breite der OMR nicht so verwunderlich ist. Es gab, glaube ich, über 500 Bewerbungen auf 200 Plätze und es stand eine Schlange riesengroß um diesen Masterclass-Raum drumherum und die Leute haben sich in den Gang gequetscht, an die Seite gestellt. Man konnte wahrscheinlich dann gar nicht so gut hören. Aber es waren dann, glaube ich, gefühlt waren 250 Leute in einem Raum, der für 200 Leute vorgesehen war. Also das hat mich sehr erfreut, dass das Thema sich auch großer Beliebtheit erfreut. Ich gehe jetzt weniger auf das ein, worüber ich gesprochen habe. Wenn du die Slides haben willst, schicke ich gerne zu. Ich hoffe, auch davon gibt es dann irgendwann eine Aufzeichnung, die kann ich dann auch zuschicken. Also melde dich einfach auf LinkedIn oder per E-Mail bei mir. Was ich spannend fand, ich habe ein paar Fragen auch an das Publikum gestellt. Und zwar zum Beispiel, wer von den Anwesenden nur freigegeben bekommen hat, im Unternehmen den Microsoft Copilot zu nutzen. Und ich würde jetzt mal schätzen, dass da 10-15% der Hände hochgegangen sind. Das heißt, die dürfen kein weiteres Tool einsetzen und nur den Copilot. Und da sieht man schon auch, wie limitiert halt die Möglichkeiten dann auch für Leute sind. Die hat noch gefragt, wer ist denn schon, sag ich mal, eine Stufe weiter und macht Custom GPTs oder halt eben ähnliche Modelle oder so bei Google mit Gems arbeiten. Also wo es darum geht, ein LLM so für sich zu customizen, dass es halt eben deutlich bessere Antworten liefert. Und das waren vielleicht auch 25% der Leute. Das heißt, der Großteil macht auch das noch nicht. Und dementsprechend, wir sehen, wir reden über KI-Agenten, wir reden über Automatisierung, über AI First und so weiter. In vielen Unternehmen fehlen aber noch einfach die Basics, so den nächsten Schritt zu machen. Das Know-how fehlt, die Infrastruktur fehlt. Dementsprechend da ganz klar, lasst euch nicht blenden von dem, was dann auf LinkedIn immer erzählt wird, sondern schaut, dass ihr im Rahmen eurer Möglichkeiten da zügig weiterkommt. Und sowas wie ein eigenes Custom GPT aufzusetzen als wirkliche Unterstützung ist eine super Sache, denn ist vom Aufwand her echt überschaubar. Und wenn man da einmal diesen Schritt weitergemacht hat, dann ist die Arbeit mit KI-Tools ein Vielfaches spannender, weil man einfach viel schneller bessere Ergebnisse bekommt. Und ich halte das so für so einen Booster auch in der Adaptionsrate, auch in Unternehmen. Was ich auch in meiner Präsentation mit drin hatte, und das will ich auch hier nochmal mitgeben, ist so das Thema, was die KI noch nicht kann im Marketing, weil wir sehen, wir haben ganz, ganz viele Use Cases, aber aus meiner Sicht ist die KI super da drin, wenn es um Content-Erstellung geht, Daten zu analysieren, auch eine zusätzliche Perspektive einzunehmen, auch viel in Automation-Prozessen. Aber es gibt ja auch zum Glück Grenzen. Zum Glück, sage ich mal, ich meine, wir wollen ja auch noch ein bisschen gebraucht werden. Und darauf gehe ich jetzt ein, weil ich hatte ein super spannendes Gespräch auf der OMR mit jemandem, der arbeitet auch in einem B2B-Unternehmen, der kam nach der Masterclass auf mich zu und haben ein bisschen geschnackt. Und er meinte halt eben, dass er durchaus sich Sorgen um seinen Job macht in der Zukunft, weil die KI halt sehr, sehr viel abnehmen will. Und selber macht der schon total viel. Also der ist da super nerdy, hat da total Bock auf das Thema, stürzt sich da rein mit einer Mischung aus Neugier und vielleicht auch ein bisschen Angst um seine Zukunft. Und meine Meinung dazu war dann, dass genau diese Leute, die brauchen sich nur wirklich keine Sorgen um ihren Job machen, weil genau dieses Mindset, diese Einstellung, dieser Bock da drauf, mit KI, die KI als Werkzeug zu nutzen, um halt eben richtig coole Sachen zu machen, das sind die Leute, die gebraucht werden. Die sich abschotten, die Schrebergartenhecke hochpflanzen, damit sie halt eben in Ruhe das weitermachen können, was sie immer schon gemacht haben, die werden eher Probleme kriegen, weil sie abgehängt werden. Aber die sich da reinknien, da mache ich mir jetzt erstmal überhaupt keine Sorgen. Und das fand ich ganz spannend, dieses Gespräch, einfach so diese Perspektive da drauf. Das heißt, diese Neugier, diese Anpassungsfähigkeit, diese Lernbereitschaft, das sind so die zukünftigen Skills. Du musst halt nicht mehr S-Verweise in Excel programmieren können, sondern du musst halt diese Neugier haben. Und da sind wir auch dann auch bei diesem Punkt Human in the Loop, der auch mal gerne genannt wird. Das heißt, es gibt viele Sachen, wo die KI ebenbürtig oder besser ist, wenn es halt eben um standardisierte Prozesse geht. Aber es gibt halt eben auch Dinge, wo die KI noch nicht so gut ist. Und das sind aus meiner Sicht nämlich Dinge wie Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, strategische Fragestellungen halt eben auch wirklich dann nicht nur Vorschläge zu machen, sondern halt eben auch wirklich dann die Entscheidung zu treffen, durchzuziehen, dann halt eben auch und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und was wir ganz klar sehen, ist, dass das Thema kreative Exzellenz nicht von der KI im Stand jetzt gut bedient werden kann. Das heißt, die KI liefert Durchschnitt und wir müssen halt eben hingehen und diesen Durchschnitt verfeinern, verbessern. Wir müssen auch Out-of-the-Box-Ideen, ganz neue Ansätze müssen wir in der Lage sein zu erfinden. Und so eine KI kann halt nichts erfinden. Das ist so ein stochastischer Papagei, der aber auf Basis von angelesenem Wissen und Wahrscheinlichkeiten halt Antworten liefert. Und Weltklasse-Headlines, die richtig was in den Köpfen der Zielgruppe bewegen, kommen halt im Moment noch nicht von der KI. Und dementsprechend, die KI kann die Optionen liefern, aber die Entscheidungen treffen und das wirklich Besondere, so diese Magic Sauce, die muss doch immer von einem Menschen kommen. Und wenn du diese Eigenschaft mitbringst, also das heißt, du hast dieses Zielgruppenverständnis, um einfach Werbung zu machen, Marketing zu machen, was bewegt in den Köpfen der Leute, und du hast diese Neugier, auch KI als Werkzeug zu verstehen zu wollen, zu nutzen, dann brauchst du dir keine Sorgen um deinen Job machen, sondern genau solche Leute werden gebraucht. Wir springen gleich auch nochmal rüber zum Thema KI, und zwar zum Thema Geo. Da hatte ich nämlich auch extrem viele Gespräche zu und da teile ich auch so ein bisschen meinen aktuellen Stand zu mit, nicht nerdig, sondern eher halt eben auch auf einer strategischen Betrachtungsweise. Vorher noch eine Sache, weil ohne Studien machen wir ja hier keinen Podcast mehr fast. Diesmal keine zum Thema KI, sondern der Richard van der Blom hat seine alljährliche LinkedIn-Algorithmus-Studie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, genau veröffentlicht. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und das fand ich extrem spannend. Also der hat in der Studie, glaube ich, waren über eine Million, glaube 1,3 Millionen Beiträge analysiert. Und ich habe mal so ein paar Erkenntnisse rausgeschrieben. Also die Studie ist nicht frei verfügbar, sondern kostet auch 199 €, irgendwie sowas. Aber für wenn du wirklich viel mit LinkedIn machst, lohnt sich der Invest. Ich habe mal ein paar Punkte rausgeschrieben für dich. Und zwar, was er so als Zahlen mitgeliefert hat. Hier ein ganz wichtiger Disclaimer auch. Das heißt, nur wenn du diese Zahlen kennst und das genauso machst, wie das dann laut den Zahlen halt eben ist, heißt das nicht, dass du erfolgreich bist, sondern das ist halt eben einfach so, hilft zu verstehen, wie die Plattform LinkedIn funktioniert. Aber bevor wir da dann noch drauf eingehen, das habe ich jetzt noch die Tage bei Brand 1 gelesen, schönes Zitat, wie man sich auf LinkedIn eine starke persönliche Marke aufbaut. Zuallererst muss man das Geschäftsmodell von LinkedIn verstehen. Und das ist schon mal eine ganz gute Grundlage, finde ich. Das heißt, wenn du das ein Verständnis für das Geschäftsmodell von LinkedIn hast, wie sie Geld verdienen, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wie dieser Algorithmus wahrscheinlich funktionieren wird. So das bisschen als Klammer drumherum, aber jetzt zu den Zahlen. Document-Posts sind aktuell das stärkste Format. Also der Reichweitenmultiplikator im Benchmark sind dann 1,39, also sagen wir 1,4, also fast anderthalbfach Sichtbarkeit, Reichweite, wenn du Document-Posts machst, also zum Beispiel PDFs hochladen, die man dann durchswipen kann. Und wir sehen das auch definitiv bei den Beiträgen von uns, also sowohl von Morefire auf der Corporate-Seite, auch bei Unternehmensseiten, die wir begleiten, unterstützen halt, also wo wir für Kunden dann auch die Unternehmensseiten mit Content füttern. Aber wir sehen es vor allem halt eben auch bei den persönlichen Profilen. Die Kollegin Valerie macht da zum Beispiel super viel und da sehen wir halt eben auch die Reichweite ist da halt eben bei Document Posts meistens schon echt ziemlich cool. Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass Beiträge mit 2 bis 4 Bildern besser funktionieren als welche mit Einzelbildern. War für mich dahingehend spannend, weil ich eigentlich immer nur Einzelbilder mache. Die optimale Textlänge sind 1400 bis 1800 Zeichen. Wenn es um Textlänge und Zeichen geht, kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Weil wenn die Leute jetzt sagen, oh, ich muss einen Beitrag schreiben mit 1400 bis 1800 Zeichen, dann ist das halt der falsche Ansatz. Sondern bei Texten bin ich immer der Meinung, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also geht nicht auf diese Zeichenzahl, sondern guckt, dass der Text halt eben randvoll mit Content ist, der einen Mehrwert stiftet und nicht, konzentriert euch nicht auf die Zeichenzahl, sondern wenn ihr es mit weniger Worten sagen könnt, macht es mit weniger Worten. Wenn es halt länger dauert und ihr über die 1800 Zeichen geht, dann macht das halt auch und guckt, dass ihr sonst gegebenenfalls noch gekürzt kriegt, einfach wenn ihr Dinge findet in dem Text, die redundant sind, aber bitte nicht auf die Zeichenlänge gehen. Also da bin ich kein großer Fan von, selbst wenn die Statistik das jetzt hier so sagt. Was ich auch ganz spannend fand, 2 bis 3 Posts pro Woche scheinen besser zu funktionieren, als wenn man täglich postet. Tägliches Posting kann sogar dafür sorgen, dass die Reichweite sinkt. Kann es verschiedene Ursachen geben, dass vielleicht die Qualität dann auch runtergeht, das Engagement kann vielleicht nicht mehr so gut moderiert werden, kannibalisieren sich vielleicht gegenseitig, da muss ich auch nochmal nachschauen, ob da irgendwie mehr in die Tiefe gegangen wird, aber da war ich sehr froh drüber, das zu lesen, weil ich tägliches Posting eh nicht schaffe und für mich auch nicht als zielführend erachte, weil ich will halt eben auch nur posten, wenn ich auch was zu sagen habe, wo ich glaube, dass ich einen Mehrwert schaffe. Thema Engagement hatte ich jetzt gerade schon kurz gestriffen. Wichtig ist halt eben, dass Engagement in den ersten 30 Minuten passiert. Kommentare da sollten halt eben auch stattfinden. Qualifizierte Kommentare natürlich möglichst nicht selber darunter kommentieren und Link reinpacken oder sowas. Da bin ich auch kein Freund von, sondern halt eben so posten, dass es halt Engagement bringt. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Punkt, nämlich 97,7% aller Beiträge werden nie gespeichert. Man kann ja, wenn du einen Beitrag spannend findest, kannst du den speichern und kannst dir dann auf deinem Profil die von dir gespeicherten Beiträge sammeln quasi und dann anschauen. Und LinkedIn hat das Speichern von Beiträgen als einen wichtigen Indikator für die Relevanz von Postings und damit entsprechend für den Reichweitenaufbau auserkoren. Und das ist was wir auf jeden Fall sehen. Also Valerie hatte da bei uns intern mal dann auch Statistiken geteilt, wie oft ihre Beiträge gespeichert werden. Und das, wenn man da dann schaut, so diese Korrelation mit Reichweite und gespeicherten Beiträgen, die sehen wir definitiv. Also das heißt, wenn ein Beitrag häufiger gespeichert wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieser auch eine hohe Reichweite dann von LinkedIn bekommt. Mein Learning jetzt aus den Zahlen, einfach weitermachen mit gutem Content und da halt eben auch bei den Formaten vielleicht halt mit mehr Bildern arbeiten, doch nochmal, also ich mache wenig Document-Posts, da halt eben vielleicht nochmal reingehen, weil man halt auch wirklich sehr gut tieferen Content auch da mit reinpacken kann und dementsprechend weiterhin einfach Content-Qualität, weil das ist das, was die Leute im Feed hält. Arbeite ruhig mit KI, auch mit einem Custom-GPT, um hier die Brücke zu schlagen bei LinkedIn. Aber sorg dafür, dass dein Content nicht nach KI klingt, sondern dass er wirklich in erster Linie einen Mehrwert hat und spannend und gut zu lesen ist. Ich glaube, ich habe es im letzten Monat auch schon mal gesagt, so dieses Content Framework Teach Entertain Challenge hilft da sehr, also dass wirklich guten Content machen oder meine drei N's nutzen, Nähe, News. Das ein bisschen zu der Studie von Richard van der Blom. Und dann habe ich nochmal das Thema KI und zwar Geo. Und so ein paar Gedanken, die ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder habe, auch in Gesprächen, so ist dieses Thema Geo etwas overhyped, weil wenn man LinkedIn öffnet, ist das überall auf der OMR, auch in vielen Vorträgen, Masterclasses war es das Thema. Ich schreibe im Newsletter auch wahnsinnig oft, wir kriegen super viele Anfragen dazu, beraten auch viele Kunden in dem Bereich. Und ja, was wir halt eben da sehen, ist, dass Geo eine extrem hohe Aufmerksamkeit bekommt und die in der Form in den letzten Monaten davor, also bevor also das ganze Thema entstanden ist, SEO definitiv nicht hatte. Wir sehen definitiv hier aber auch die Verschiebung. Das heißt, Traffic fällt weg, also SEO, die Suchergebnisse haben sich einfach verändert. Und das Suchverhalten von den Menschen, und da gehe ich gleich auch nochmal mit drauf ein. Das Problem dabei ist, dass viele Unternehmen oder Menschen in Unternehmen gerade dazu neigen, aus meiner Sicht, eine Abkürzung gehen zu wollen. Das heißt, Investitionen in SEO, in technische Infrastruktur, in eine gut performende Webseite, in super Content, der den Leuten auch irgendwie hilft, ist sehr, sehr mühselig. Und das ist halt was dann in den letzten Jahren bei vielen Unternehmen auch irgendwie so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Und jetzt ist so die Hoffnung, jetzt kommt das Thema Geo und dann können wir vielleicht eine Abkürzung gehen. Wird so nicht klappen, Stand jetzt. Denn geschätzte 80% ist natürlich auch nur sehr grob, von dem Erfolg in LLMs basiert auf den gleichen Erfolgen oder gleichen Erfolgskriterien, die wir im SEO hatten. Das heißt also, wenn du im Geo erfolgreich sein willst, musst du trotzdem deine SEO-Hausaufgaben machen. Es gibt da keinen Fast Track, den du dann irgendwie nehmen kannst oder ein Fast Lane Ticket ziehen und du gehst an der langen Schlange vorbei, sondern du musst halt deine Hausaufgaben auch machen. Und dann halt eben da noch ergänzend zu dann auch deine Geo-Hausaufgaben, wenn du die im SEO gemacht hast. Das ist halt eben, das sind Themen, mit denen wir gerade bei sehr vielen Kunden unterwegs sind. Also technisch saubere Seiten, gute Inhalte, auch zur Autorität werden etc. Was aber absolut positiv ein Nebeneffekt von diesem Geo-Hype ist, ist, dass das Thema Search dadurch eine Awareness im C-Level auch von sehr großen Unternehmen auf einmal bekommen hat. Die sehen halt eben, okay, da verändert sich gerade was und das hat was mit KI zu tun, das ist spannend. Und sie wollen natürlich da auch dann jetzt irgendwie nicht den Anschluss verlieren. Und dementsprechend werden da dann auch teilweise zusätzliche Budgets freigemacht, mit denen man dann sowohl für Geo, aber eben genauso auch was für SEO tun kann. Und das ist eine positive Entwicklung, wenn es halt eben dann auch darum geht, da das Thema halt eben besser voranzutreiben. Also wenn das so kommt, bin ich sehr happy. Also wir sehen das schon durchaus an vielen Stellen. Wir beraten viele Kunden und unterstützen die dabei, sowohl im SEO als auch im Geo. Wir betrachten das halt eben oft auch gemeinsam, je nachdem, wie die Kundensituation ist, auch dass man halt eben beides gleichzeitig attackiert. Geo hat halt eben noch so ein paar mehr Faktoren, auf die man dann gehen muss. Das heißt, wir sind super tief in dem Thema drin und freuen uns dann natürlich darüber, dass es diese Entwicklung oder diesen Schwerpunkt, diese Aufmerksamkeit auf das Thema gibt. Ein anderes Thema, was da auch mit zusammenhängt, beim Thema, wie verändert sich eigentlich das Suchverhalten und damit auch die Suchergebnisseite, ist das Thema SEA. Und da habe ich jetzt auch als Recap von der OMR, beziehungsweise es war ein Podcast, glaube ich, live auf der OMR aufgenommen, von der Podcast 2 mit Schuss, falls du ihn nicht kennst, sehr unterhaltsam, sehr hörenswert für alle, die in der E-Commerce-Welt unterwegs sind, weiß ich, dass auch in der Hörerschaft ja einige sind, von dem Rupert Bodmeier und dem Stefan Wenzel. Und den höre ich sehr, sehr gerne, weil die beiden sehr unterhaltsam sind. Stefan habe ich auch getroffen bei einem Side-Event auf der OMR. Und ich muss ihm auch das Kompliment machen. Also ich kenne niemanden, der so druckreif im Podcast spricht wie er. Also es ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr pointiert mit wahnsinnig tollen Sprachbildern. Also wenn du auf qualitativ hochwertige Sprache stehst, dann auf jeden Fall ihm folgen. Und ja, die Kombination von den beiden ist super. So, das als kleine Randnotiz. Ich verlinke das auch auf jeden Fall. in den Shownotes. Und die beiden haben halt eben so über die Bedeutung von der Traffic-Verschiebung für die E-Commerce-Branche gesprochen, weil E-Commerce hat natürlich das Problem, dass wenn der Traffic, den man über Organic bekommen hat, wegbricht, dann fällt ein relevanter Umsatzkanal halt auch weg. Und das bedeutet, der kommt ja auch nicht so leicht wieder, weil halt in den Suchergebnissen dann bei ChatGPT, wenn ich irgendwie meine Laufschuhe suche, werden mir halt eben 4 Schuhe empfohlen und das war's. Das heißt, die ganze Recherchephase, die Discovery-Phase funktioniert komplett anders. Und Online-Shows brauchen halt zuverlässige Traffic-Quellen. Und dann bleibt auf einmal wieder im Bereich Search nur noch wieder das gute alte SEA hin. Also das, sie haben so ein bisschen die These aufgestellt oder die gehen davon aus, dass wir einen Anstieg von SEA-Budgets sehen, um halt verlorenen SEO-Traffic zu kompensieren. Das ist super für alle Alphabet, also Google-Aktionäre, aber es ist natürlich für Online-Shops, die eh schon unter Margendruck stehen, eine totale Katastrophe. Also dementsprechend sehr, sehr hörenswert, so aus einer strategischen Perspektive da mal auf das SEO-Geo-SEA-Game zu schauen. Ist jetzt nicht super tief rein mit Tipps und Taktiken, wie man da irgendwie optimiert, sondern das mal aus einer strategischen Perspektive, aus einer unternehmerischen Perspektive sogar auch dann irgendwo betrachtet. Also das Thema ist super relevant. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Hype und irgendwie fancy, sondern durch diese Veränderung vom Kaufentscheidungsprozess hochgradig relevant. Und in der Masterclass hatte ich auch die Umfrage gestellt, wie viel Prozent oder wer im Raum hat ein Geo-Tracking-Tool, also testet die Sichtbarkeit von der eigenen Domain oder den Domains in LLMs. Und das war auch weit unter der Hälfte, die da ein Tool im Einsatz haben. Wir waren mit den Tools am Markt auch bisher nicht immer super happy, deswegen haben wir ein eigenes gebaut. Also wenn du da Interesse daran hast, der Name ist usited.ai, U am Anfang, dann cited, cited.ai. Link in den Shownotes, kannst du einfach mal kostenlos testen. Das ist unsere Perspektive darauf, wie wir glauben, dass die Messung der Sichtbarkeit in LLMs bei ChatGPT, Perplexity, Gemini und Claude am besten gemacht wird, plus wie lerne ich, welche Handlungsempfehlungen sich dann daraus ableiten. Und damit kommen wir halt eben auch zum letzten Punkt in diesem Podcast, den ich jetzt gerade schon gestriffen habe, nämlich das Thema der Sales Funnel, also der Kaufentscheidungsprozess verschiebt sich gerade. Und das Thema wird aus meiner Sicht im Moment noch zu wenig beleuchtet, weil wir sehr stark dann irgendwie auf Taktiken schauen und gucken, wie können wir da irgendwie in die Sichtbarkeit kommen etc. Aber es mal wirklich aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu betrachten, fehlt mir da an der einen oder anderen Stelle. Denn so dieser Kaufentscheidungsprozess, er verändert sich, oder der Funnel, wie es dann auch so schön gesagt wird. Und wir haben früher halt Content erstellt, der insbesondere dann top of Funnel und in der Mitte vom Funnel, also so am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses und so in der Consideration-Phase, oder wir arbeiten ja immer in der See- und der Think-Phase, gewirkt hat, um da dann Traffic über Google aufzubauen, wird geklickt und dann landen die Leute bei uns auf der Seite und kommen mit unserem Market in Kontakt, kommen mit unserem Content in Kontakt, können sie vielleicht auch dann passend retargeten, um sie dann in den Kauf zu bringen oder in die Anfrage, was auch mal das Ziel halt auch ist. Und diese Discovery-Phase findet jetzt sehr stark in den LLMs statt. Das heißt, dieser Content für den Anfang des Kaufentscheidungsprozesses, der wird dann vielleicht in den LLMs zitiert, aber wir sehen keinen Traffic mehr oder einen Bruchteil des Traffics, den wir vorher hatten. Und das hatte auch wiederum zur Folge, dass wir auf unserer eigenen Webseite anderen Content brauchen. Denn die Nutzerinnen und Nutzer, die dann über ein LLM zum Beispiel bei uns dann, oder wo wir dann zum Beispiel als Dienstleister, als Toolanbieter, als Shop empfohlen werden, wo dann die Nutzerinnen und Nutzer kaufen wollen, wenn die auf die Seite kommen, brauchen die halt diesen Top-of-Funnel-Content nicht mehr, weil dieser Konsum, dieser Teil des Entscheidungsprozesses hat halt in dem LLM schon stattgefunden. Was sie dann brauchen, ist Content, der sie überzeugt, besser berät und halt eben dann auch dazu bringt, die Transaktion oder die Anfrage oder was auch immer zu machen. Und wenn wir das jetzt mal so betrachten, und aus meiner Sicht findet immer schon zu wenig Content im Bereich des Kaufentscheidungsprozesses weiter hinten statt, Das heißt, Content wirklich für Bottom of the Funnel und halt eben auch die Mitte des Funnels. Da fehlten mir auf den meisten Webseiten in der Vergangenheit schon Case Studies, da fehlten mir die Referenzen, da fehlt mir Vergleich mit Wettbewerbern, da fehlt mir so der Content, der die Nutzerinnen und Nutzer überzeugt. Das heißt, das ist eine Empfehlung, die ich jetzt immer wieder mal gesehen habe und wo ich auch mitgehe, ist, dass wir weniger Content machen, der am Anfang der Reise steht. Also sowas, nimm mal an, wenn du ein SEO-Tool verkaufen willst oder wenn wir jetzt unser Geo-Tool an die Mann und an die Frau und den Mann bringen wollen, dann müssen wir nicht Content dazu machen, was ist Geo, generisch zu erklären, sondern eher, welches Tool ist die beste Lösung? Wie sind Kunden damit erfolgreich? Vergleichsseiten, Review-Content, also die Kaufentscheidung wirklich anstoßen. Und denn der Rest wird von den LLMs abgearbeitet. Da gehe ich nicht davon aus, dass das auch so schnell wieder zurückkommt. Also die Empfehlung ist, mach wirklich guten Bottom-of-the-Funnel-Content, also die Brücke zwischen, ich interessiere mich für das Thema, hin zu, ich möchte das Produkt kaufen, diese Lücke kleiner macht und sorgt dafür, dass du dadurch dann wirklich so die präferierte Lösung für das Problem deiner Zielgruppe bist, um darüber dann Leads zu generieren etc. Also Top-of-Funnel-Content ist nach wie vor gut, bringt Sichtbarkeit auch in den LLMs, aber wichtig ist jetzt, Bottom-of-the-Funnel-Content aufzubauen, denn der Traffic, der jetzt auf Webseiten kommt, weil die Leute sich sehr konkret für Themen interessieren, der hat eine höhere Chance zur Transaktion. Also da mal deine Content-Strategie nochmal durchleuchten, gerne auch mit uns als Sparringspartner da aktiv werden. Das heißt, wenn du Lust da auf Austausch zu hast, dann sag gerne Bescheid. Und das gilt auch für die ganzen anderen KI-Themen. Das heißt, wir machen im Moment sehr viel Sparring, sehr viel Beratung und auch sehr viel Implementierung, wenn es halt eben darum geht, auch datengetriebene KI-Integrationen, Automation, Dashboards automatisch zusammenzuführen etc. Also wenn du da Bock auf solche Themen hast oder halt eben auch dein Team upskillen willst, Trainingsprogramme machen, dass die Leute, die im Moment noch so ein bisschen zurückhaltend sind, dass die halt eben Spaß an KI kriegen, dann sag gerne Bescheid. So. Das waren meine Learnings, meine Perspektiven. Heute, ich glaube, deutlich kürzer als im letzten Monat. Dafür auch nicht 23 Studien, die ich dir doch um die Ohren haue, sondern heute jetzt mal, vielleicht auch um meine Stimme zu schonen, viel Perspektive von der OMR, also aus den Gesprächen. Was habe ich da mitgenommen? Wie schätze ich den Markt ein? Und daraus abgeleitet die Empfehlungen. Wo würde ich mich jetzt mal drauf stürzen? Gib mir bitte Feedback zu dieser Episode. Also wenn du sagst, nee, lieber nochmal 10 Minuten länger und nochmal viel tiefer reingehen oder sagst, nee, war eigentlich ganz cool so oder andere Ideen dazu hast oder Fragen auch hast, auf die ich mal eingehen soll oder dass du eine andere Perspektive zu einem Thema hast, dann schreib mir gerne. Und ansonsten auch nicht vergessen, diesen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Das macht mir mal eine riesige Freude, wenn ich das sehe und auch dann die Kommentare darunter lese. Und dann sage ich jetzt vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.